Einen schönen Mittag wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind beim Sonntagsmagazin von Radio K1, heute am Tag des offenen Denkmals. Doch bevor Sie sich gleich auf den Weg machen, um einen Ort zu bestaunen, den man sonst nicht besichtigen kann, bleiben Sie noch ein bisschen da, die kommende Stunde lohnt sich. Denn da geht es gleich um die Freiwilligendienste. Da fehlt so manchen die entsprechende Wertschätzung und so fordern die zuständigen Verbände jetzt diese ein. Außerdem ist heute Mediensonntag und da fragen wir nach, warum es so ein gespanntes Verhältnis zwischen Kirche und Medien gibt. Und dass am Dienstag die Schule wieder angeht, wird uns auch beschäftigen. Ein volles Programm also, viel Musik und das alles in der kommenden Stunde, der Sonntag um 12 am Mikrofon Bernhard Löhlein. Eine gute Nachricht für alle Bundeswehrsoldatinnen und Bundeswehrsoldaten. Ab dem kommenden Jahr sollen sie Züge der Deutschen Bahn kostenfrei nutzen dürfen. Laut Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer soll damit der Einsatz der Soldaten wertgeschätzt werden. Gut so, dachte sich auch Konstanze Ludwig aus Lenting, als sie das hörte. Doch für die Diözesanvorsitzende im Bund der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ, im Bistum Eichstätt, reicht das nicht aus.
Ich habe viele Freunde, die mittlerweile in der Bundeswehr sind. Und da finde ich das natürlich absolut positiv und habe mich sehr gefreut, darüber zu wissen, dass Freunde von mir nun die Bahn kostenfrei nutzen können. Im zweiten Gedanken war natürlich schon so, dass ich an viele gedacht habe, die auch einen unglaublichen Dienst tun für unser Land, die einen unglaublichen Dienst für unsere Gesellschaft tun, die vielleicht in der Hinsicht ein bisschen vergessen werden und da halt einfach nicht drunter fallen.
Ludwig denkt da konkret an die vielen Freiwilligendienstleistenden in Deutschland, ob im FSJ, dem Freiwilligen Sozialen Jahr, oder im Bundesfreiwilligendienst als sogenannte Buftis. Auch sie sollten in den Genuss dieser Vergünstigung kommen. Dafür setzt sich der BDKJ schon seit vielen Jahren ein, erklärt deren Bundesvorsitzende Lisi Meyer.
Man hat jetzt gerade in Bezug auf den Kontext Bundeswehr immer wieder über Anerkennung gesprochen. Und wir würden sagen, gerade auch für die Freiwilligendienstleistenden, die sich dieses Jahr auch aus den Rippen schneiden oder dieses Jahr auch für die Gesellschaft opfern oder nutzen, da wäre es uns wichtig, auch Anerkennung zu zeigen.
Der BDKJ ist übrigens ein anerkannter Träger für ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr. Junge Menschen tragen dazu bei, dass in unserem Land die sozialen Dienste nicht zusammenbrechen. Und auch selbst lernen sie so einiges.
Der Freiwilligendienst ist für uns in erster Linie ein Lehren- und ein Bildungsdienst, dass junge Menschen gebildet werden, auch ein Teil dieser Gesellschaft zu sein und dazu was beitragen zu können, aber auch zu müssen, dass die Gesellschaft funktioniert im nationalen wie im internationalen Kontext.
Und damit ist dein Freiwilligendienst dem Wehrdienst durchaus vergleichbar. Früher war das auch so, erinnert Jakob Streller. Er ist im Eichstätter Diözesanverband der Caritas zuständig für die Freiwilligendienste.
Denken wir mal zurück an die Zeit der Wehrpflicht. Die Wehrpflicht wurde am 1. Juli 2011 aufgelöst. Parallel hat es damals den Zivildienst gegeben, der damit automatisch weggefallen ist. Mit diesem Wegfall hat man dann einen Freiwilligendienst geschaffen, den Bundesfreiwilligendienst. Und so ist dieser Bundeswehr oder jetzt diese Bundessoldaten auf sehr gleicher Ebene mit unserem Bundesfreiwilligendienst zu sehen, so sollte man dadurch auch beide Formate auf Bundesebene mit den gleichen Formaten und Begünstigungen natürlich ausstatten.
Gleiches Recht für alle also. Und noch ein wichtiger Aspekt kommt hinzu. Wenn sich junge Menschen als FSJler oder Bufti für die Gesellschaft einsetzen, tun sie das für ein Taschengeld. Und trotzdem sind viele auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen.
Wir haben Freiwillige, die pendeln täglich zwischen Eichstätt und Ingolstadt. Die Kosten hierfür betragen bei einer Monatskarte rund 140 Euro. Bei 677 Euro Gehalt ist das etwa ein Fünftel meines Gehaltes, was hier mit diesem Zugfahren auf der Strecke bleibt.
Also, vieles spricht dafür, die kostenfreie Nutzung der Bahn auszuweiten. Freie Fahrt für Freiwillige. So heißt auch der Hashtag für eine Petition für Bayern im Internet. Können Sie auch unterschreiben. Viele Hebel sind in Bewegung gesetzt. Es sollte also bald klappen mit der kostenfreien Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln für die freiwilligen Dienstleistenden. Konstanze Ludwig vom BDKJ Eichstätt ist da ganz optimistisch.
Ja, absolut zuversichtlich, weil mit Pessimismus ist man nicht weit gekommen. Ne? Und ich glaube absolut, dass es da eine Möglichkeit gibt, dass wir da uns irgendwie durchsetzen können. Das wird natürlich noch ein langwieriger Prozess sein. Da bin ich mir selbst bewusst, dass das nicht morgen umgesetzt werden kann und dass auch da leider morgen noch keine Entscheidung in unsere Richtung fällt. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir da noch viel bewegen können.
Sie reißen nicht ab. Negative Schlagzeilen über die Kirche. Immer wieder kommen Skandale ans Licht oder werden als solche von den Medien ausgebreitet. Geht es um die Kirche, dann scheinen negative Meldungen zu überwiegen. Stürzen sich Journalisten wirklich am ehesten auf Skandale und Verbrechen? Pater Nikodemus Schnabel, Pressesprecher der Domitio-Abtei in Jerusalem, hat sich mal Gedanken über das Verhältnis von Kirche und Medien gemacht. Sabine Just hat mit ihm gesprochen.
Wenn ich mir überlege, wie wenig Journalisten sich auskennen im Bereich Religion-Kirche, wenn das Sportjournalisten so in der Qualität tun würden, ich glaube, die würden durchs Dorf gejagt. Also man muss einfach die Spieler kennen, man muss einfach den Trainer kennen, muss die Strategie kennen. Bei Religion habe ich oft das Gefühl, es gehört zum guten Ton, wenn man das auch gar nicht genau weiß, ob katholisch, evangelisch, orthodox. Da wird gerne auch mal vergröbert und es braucht auch Kompetenz, journalistische Kompetenz, um das Thema Religion auch anzugehen. Und da hakt es leider oft, ja.
Sagt Pater Nikodemus Schnabel, Pressesprecher von der Domitio-Abtei in Jerusalem. Dass zwischen Kirche und Medien nicht immer alles rund läuft, liegt aber nicht nur an den Journalisten, beobachtet er.
Wir müssen an unsere Sprache arbeiten. Gerade als Theologen, Kirchenleute haben wir eine sehr ausgefeilte Sprache, die auch richtig ist durchaus, die aber so unverständlich ist.
Kurzum, Predigen und Pressearbeit sind zwei Paar Schuhe. Und dann gibt es noch das Problem, dass Kirchenvertreter von den Medienleuten oft etwas anderes erwarten, als eigentlich deren Job ist.
Ich glaube, wir Kirchen neigen dazu, wir wollen gern, dass die Medien berichten, was wir wollen. Wenn die Medien aber mal kritisch nachfragen, was ihr Job ist, Entschuldigung, ich meine, das ist ja der Job des Journalismus, auch mal danach zu haken, dann sind wir oft pikiert und sagen, nee, die Medien sind gegen uns.
Er selbst macht aber in der Regel positive Erfahrungen mit Journalisten. Für ihn ist klar,
Medien sind ja nicht einfach unser Verkündigungskanal, sozusagen das Megafon unserer Botschaften, sondern Medien, gerade wenn sie journalistisch Qualitätsansprüche haben, wollen einfach verstehen.
Heute durch die sozialen Medien können Bistümer und Orden aber viel dafür tun, selbst ein Bild von Kirche zu transportieren. Per Twitter, Facebook und Co. zum Beispiel. Manche haben da noch Vorbehalte, manche sind experimentierfreudig.
Gerade auch Klöster, also mein eigenes Kloster ist zum Beispiel auf Instagram, auf Facebook präsent, hat eine Homepage. Wir bemühen uns doch auch, verschiedene Medienkanäle zu bespielen.
Ja, müssen an unserer Sprache arbeiten. Ein Appell von Pater Nikodemus Schnabel an die eigene Kirche. Übrigens, heute, 8. September, ist der Welttag der sozialen Kommunikationsmittel, kurz Mediensonntag. Vor über 50 Jahren wurde er von der katholischen Kirche ausgerufen. Bald ist es soweit, bald beginnt wieder die Schule. Und für rund 100.000 Kinder ist es dann der erste Schultag überhaupt. Spannende Sache. Vor allem, was steckt in der Schultüte drin? Wissen Sie noch, was Sie damals an Ihrem ersten Schultag gefunden haben? Ja, was bekommen eigentlich die Kids heute so? Viele Weltläden bieten den ABC-Schützen eine sogenannte faire Schultüte an. Auch die Weltbrücke in Eichstätt. Dagmar Kuscheluff hat da eine ganze Menge an fair gehandelten Produkten zusammengestellt. Daniela Olivares hat sich mit ihr unterhalten.
Auch der Schulanfang ist eine Chance für faire Änderung. Und wir im Weltladen haben sehr viele schöne Dinge, die in die Schultüte passen. Natürlich denkt man zuallererst mal an kleine Süßigkeiten. Und da haben wir natürlich eine schöne Auswahl an fairen Leckereien, angefangen von dem beliebten Kids-Gepa-Schokoriegel über die Monkey-Gummibären, Sesamriegel, Fruchtriegel, getrocknete Früchte, alles aus fairer Produktion. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade Kinder schon sehr früh ein Gespür dafür entwickeln, was gerecht und sozialverträglich ist. Und von daher denken wir, das ist ein guter Start für die Schule.
Also auf gar keinen Fall zu früh Kinder mit dem Thema fair gehandelte Produkte bekannt zu machen.
Man kann gar nicht früh genug beginnen. Gerade jetzt in diesem Alter, wo Kinder in die Schule kommen, sind sie schon sehr offen für dieses Thema, denn man kann ihnen ja sehr gut erklären, dass die Produkte, die sie in ihrer fairen Schultüte finden, von Familien stammen, die einen gerechten Lohn für ihre Arbeit bekommen und dass deren Kinder auch in die Schule gehen möchten. Und nur wenn die Eltern genügend Geld verdienen für ihre Arbeit, dann können auch die Kinder in die Schule gehen. Ich denke, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, um Kindern dieses Thema nahe zu bringen.
Hier im Weltladen gibt es einen großen Tisch für den Schulbeginn, kleine ledergeformte Entchen, die als Spardose dienen.
In die Schultüte gehören ja üblicherweise auch kleine Geschenkchen zur Freude der Schulanfänger. Da haben wir natürlich auch eine breite Palette an kleinen Geschenkchen, von dem netten kleinen ersten Lederportemonnaie für das Geld für die Pause oder Filztäschchen. Wir haben kleine Glücksbringer als Anhängerchen aus Filz oder anderen Materialien. Wir haben nette kleine Ledersparkdosen. Da gibt es alles, was das Herz begehrt. Wir haben kleine Sorgenpüppchen aus Bolivien, wo die Kinder sich ihre Sorgen lossprechen können.
Schlüsselanhänger. Aus was sind diese Sorgenpüppchen?
Die sind aus Stoff. Das sind so kleine Püppchen, die traditionell die bolivianischen Kinder quasi bei sich tragen, um abends im Bett ihre Sorgen an diese Sorgenpüppchen loszuwerden.
Und schöne Idee.
Genau.
Sie haben auch Schulbedarf, also Hefte, Stifte, alles, was man eigentlich für einen guten Start in den Schulalltag braucht.
Genau, wir führen die Papierprodukte mit dem blauen Engel, die auch der Bund Naturschutz unterstützt, das steht dann auch auf den Heften drauf, und haben da die breite Palette von allen Heften über Vokabelhefte, Aufgabenhefte und natürlich auch passend dazu Bleistifte, Spitzer, Lineale, alle nachhaltig produziert, also ohne Plastik und sozialverträglich.
Also auch für einen schonenden Umgang mit der Natur und der Umwelt.
Genau, der blaue Engel steht dafür, dass es ein klima- und umweltverträglich produziertes Recyclingpapier ist. Dazu passend haben wir auch dann die Umschläge, die sind alle ohne Weichmacher, also phthalatfrei, plastikfrei und somit auch umweltverträglich.
Also die Schultüte wird auf alle Fälle voll, wenn man hier in den Weltladen nach Eichstätt kommt.
Genau, da habe ich keinen Zweifel davon und da finden Sie auf jeden Fall irgendwas Schönes für jeden Geschmack, ob Junge oder Mädchen.
Soweit Dagmar Kuscheluff von der Weltbrücke in Eichstätt. Wie gesagt, der Kauf von fair gehandelten Produkten für die Schultüte kommt Kindern in den ärmeren Ländern zugute, denn die über den fairen Handel garantierte gerechte Entlohnung schafft für viele Familien überhaupt erst die Voraussetzung, Kinder in die Schule schicken zu können. Sie haben viele Fragen und sie nehmen oft kein Blatt vor den Mund. Jugendliche. Sie lassen sich nicht mit einfachen Antworten abspeisen, das wissen wir spätestens seit der Friday for Future Bewegung. In der katholischen Kirche ist das nicht anders. Und ich kann mir gut vorstellen, die jungen Leute würden auch gerne mal das, was sie bewegt, ihrem Bischof mitteilen. Können sie jetzt machen. Denn die katholische junge Gemeinde, kurz KJG im Bistum Eichstätt, hat eine Aktion gestartet. Post an den Bischof heißt sie. Die Diözesanreferentin der KJG, Ann-Kathrin Schabel aus Nürnberg, zum Hintergrund der Aktion.
Wir sind als KJG ja ein Kinder- und Jugendverband. Und unser Anliegen ist es, jungen Menschen Gehör zu verschaffen. Das ist erstmal ganz generell so unsere Grundlinie. Und wir wirken ganz viel in Politik und Gesellschaft, versuchen auch immer wieder zu politischen Themen uns zu äußern. Aber unser Anliegen ist es natürlich auch als katholischer Jugendverband in die Kirche zu wirken.
Dazu ist an alle Pfarreien im Bistum Eichstätt ein Paket geschickt worden. Darin befindet sich ein Begleitheft mit Vorschlägen für Gruppenstunden mit Kindern und Jugendlichen. Auch ein Gebet ist darin mit enthalten. Herzstück der Aktion aber sind die Postkarten.
Hier haben nämlich die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich zu äußern, was gefällt mir an meiner Kirche, was gefällt mir nicht. Auch das ist mein Traum von Kirche oder das wollte ich von Ihnen, Herr Bischof, schon immer gerne wissen. Diese Postkarten werden dann auch gegen Ende der Gruppenstunden geschrieben und ausgefüllt und an uns, den Diözesanverband, zurückgeschickt. Und wir würden die dann weitergeben an die Bistumsleitung, an unseren Bischof Gregor Maria Hanke.
Was bewegt nun die jungen Leute? Wie sehen ihre Visionen und Wünsche aus? Ann-Kathrin Schärpel vermutet, dass da ganz unterschiedliche Anliegen zur Sprache kommen.
Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, dass junge Menschen ganz kleine Wünsche oder Anliegen oder Sorgen haben, was ihre Gemeinde vor Ort betrifft, sei das, wir haben nicht ausreichend Geld für die Renovierung unserer Jugendräume. Aber auch große Anliegen, die vielleicht eher so auf die Kirche im Allgemeinen kommen, was sie besorgniserregend finden oder was sie ganz gut finden.
Bis Ende September sollen die Postkarten an die KJG zurückgeschickt werden. Im Herbst werden dann die eingegangenen Karten an Bischof Gregor Maria Hanke überreicht. Erste Rückmeldungen versprechen, es wird spannend.
Wir bekommen immer wieder das Feedback, auch aus anderen Jugendverbänden oder von einzelnen Personen, dass sie die Aktion richtig toll finden. Es kommt auch aus dem Verein manchmal die Rückmeldung, wie streng wir denn sind mit der Teilnahme auch von Erwachsenen, weil scheinbar fehlt da auch die Plattform zu und würden da auch gerne mitmachen.
Post an den Bischof. Wer mitmachen will, Jugendlichen in den Gemeinden sollten sich an ihren Pfarrer wenden, der müsste das Paket ja bekommen haben. Oder einfach die Informationen im Internet abrufen unter www.kjg-eichstätt.de. Sie hören den Sonntag um 12 von Radio K1, am Mikrofon bis 13 Uhr noch Bernhard Löhlein. Ja, auch das gehört zum Leben. Krankheit, Trauer, Schmerz. In solchen Extremsituationen suchen viele Menschen die Nähe zu Gott. Und deshalb befindet sich in beinahe jeder Klinik eine Kapelle. Und mancher dieser Orte sind für die Menschen zu einer richtigen Kraftquelle geworden. Auch die moderne Krankenhauskapelle in der Vamed-Klinik in Kipfenberg im Landkreis Eichstätt. Mein Kollege Johannes Heim hat sie besucht und sich erklären lassen vom Klinikseelsorger Eugen Hartleitner.
Die Kapelle ist vor allem für Patienten und ihre Angehörigen gedacht. Warum sind Klinikkapellen denn generell so wichtig?
Klinikseelsorge findet ja in der Hauptsache oben auf den Patientenzimmern statt. Und trotzdem braucht es in so einem Haus auch einen Raum, in dem sich die Patienten mit ihren ganzen Sehnsüchten, aber auch mit ihren Sorgen und Nöten wiederfinden können. Und wo sie all das, was sie gerade bewegt, einfach auch vor Gott tragen können. Hier können sie jederzeit herkommen, für sich sein und auch mit Gott sein.
Wie wird die Kapelle denn hier genutzt?
Ja, in erster Linie natürlich für die Gottesdienste. Wir haben 3 die Woche. Sie finden im Wechsel Wortgottesdienst und Eucharistiefeier statt. Dann natürlich auch als Rückzugs- und Gebetsort für die Patienten und Angehörigen. Aber auch einfach als Raum der Stille, in dem man trauern, in dem man hoffen und aber auch auftanken kann.
Sie haben sich bei der Gestaltung der Kapelle mit eingebracht. Was war denn die Idee dahinter?
Ja, Pfarrer Eckel und ich, wir haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass immer ein guter Bezug zur Situation des Hauses hier gegeben ist. Wir haben hier im Haus eben sehr viele schwerverletzte Schädel-Hirn-Patienten. Wenn man von der Tür reinkommt und eben auf den Flügelaltar blickt, dann sieht man den brennenden Dornbusch mit dem Zuspruch, ich werde da sein, aber in der Übersetzung von Martin Buber, als der ich da sein werde. Also in einer großen Unverfügbarkeit auch. Viele Patienten hier im Haus haben ja bitte erfahren müssen, wie gefährdet das Leben sein kann. Und diesen Gedanken hat der Künstler Konrad Risch aufgegriffen bei seiner sehr modernen Pietà. Sie zeigt den geschundenen Körper Christi, der einfach ganz stark auf die Verletzlichkeit des Lebens hinweist. Und auch der Altar von Holger Bollinger hat diesen Gedanken aufgegriffen. Er hat bewusst rissiges Holz verwendet, das eben die Brüchigkeit des Lebens widerspiegeln soll. Beim Verlassen der Kapelle fällt der Blick ganz unwillkürlich auf den Trostspruch aus der Offenbarung. Gott wird wegwischen jede Träne von ihren Augen. Vielleicht können die Patienten mit diesem Blick einfach etwas gestärkter in ihren Alltag zurückgehen.
Die Kapelle ist der heiligen Anna Schäffer geweiht und hier findet sich auch eine besondere Darstellung zu dieser Fürsprecherin. Warum hat man sich bewusst für Anna Schäffer als Patronin der Kapelle entschieden?
Anna Schäffer hat in einer tiefen Gläubigkeit über Jahrzehnte ihre schwere Krankheit ertragen. Sie hat sich bei einem Unfall sehr schwer verblüht und war eigentlich zeitlebens ans Bett gefesselt. Aber in ihrer Krankheit hat sie sehr vielen Menschen in Not Kraft und Mut geben können. Dadurch ist sie auch für viele Patienten hier im Haus ein Vorbild.
Wie hat man versucht, ihr Schicksal hier bildlich darzustellen?
Die Bildtafel ist in Kreuzform gestaltet. Das Kreuz zeigt den schweren Weg der Anna Schäfer auf. Die beiden Querbalken deuten an, dass ihr Leben durchkreuzt worden ist. Ihr Leben war eingeengt wie in einem Schraubstock. Aber trotz des Leides war es ein sehr wertvolles Leben, was dann die Fassung in Gold wiedergeben soll.
Sie sind fast 20 Jahre als Klinikseelsorger tätig. Was bedeutet Ihnen denn die Klinikkapelle persönlich?
Ja, die Kapelle mit all ihren Verweisen erinnert mich immer wieder daran, dass die Brüchigkeit und Verletzlichkeit auch zum Leben gehört, dass aber auch in Brüchigkeit und Krankheit ganz intensives und wertvolles Leben verspürt werden kann. Die Krankheit muss nicht das letzte Wort haben.
Soweit Klinikseelsorger Eugen Hartleitner. Die Klinikkapelle in Kipfenberg. Sie ist nicht nur für die Patienten ein heilsamer Ort, sondern auch wegen ihrer Gestaltung für gesunde Menschen immer einen Besuch wert. Das war der Sonntag um 12 von Radio K1. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielleicht machen Sie sich ja jetzt auf den Weg, um das ein oder andere Bauwerk zu bestaunen, heute am Tag des offenen Denkmals. Das war Radio K1, der Kirchenfunk der Diözese Eichstätt mit dem Sonntagsmagazin. K1 finden Sie am Leonrothplatz 4 in Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.